Hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Folge vom Gruselfaktor. Unsere Namen sind
Katha
und ich bin Lisa und wie immer erzählen wir euch jetzt zwei Gruselgeschichten, die wir gegenseitig auch nicht kennen. Also wir erzählen uns die jetzt uns gegenseitig erstmal und bewerten das Ganze im Anschluss mit unserem Gruselfaktor.
Ganz genau. Den Gruselfaktor bewerten wir auf einer Skala von 0 bis 10, wobei 0 überhaupt nicht gruselig ist und 10 super gruselig ist. Die Geschichten, die wir erzählen, sind wahre Geschichten zum Teil, denn manche davon sind auch Urban Legends, die gerade nur so an der Wahrheit kratzen. Ich erzähle auf jeden Fall heute eine Geschichte, die so auch wirklich passiert ist. Und du, Lisa?
Ja, meine ist auch wirklich passiert. Also ist wieder sehr true crime-ig und aber mit, ja, hoffentlich einem hohen Gruselfaktor. Mal schauen.
Kannst du mir schon einen kleinen Tipp geben, worum es gehen könnte?
Ich sag nur so viel, es geht um eine Dating-Show im amerikanischen Fernsehen.
Okay.
Ja. Vielleicht.
Ist ja schon gruselig so, ja. An sich.
Mal gucken, wer da so teilgenommen hat.
Ja, in meiner Geschichte geht es heute um gruselige Anrufe. Und als ich diese Geschichte recherchiert habe, musste ich an eine Story denken, die mir wirklich passiert ist und Lisa auch.
Oh ja.
Das war 2015, da war ich, Katha, in Portugal im Urlaub und habe mit Lisa telefoniert und auf einmal ist das Gespräch abgebrochen, keine Ahnung warum. Und dann rief mich Lisa wieder an und ich bin dran gegangen und wir reden so miteinander und irgendwann so nach 5 Minuten sag ich so zu Lisa, hä, stopp mal, wir haben doch gerade eben genau das gleiche Gespräch geführt. Und Lisa redet aber einfach weiter, so als würde sie gar nicht darauf eingehen, was ich sage. Und dann ist mir aufgefallen, dass in diesem Anruf wirklich einfach ein Tonband von Lisa abgespielt wurde. Und in dem wurde das Gleiche gesagt, wie das, was sie vorher gesagt hat. Also das, was Lisa gesagt hat, muss vorher aufgenommen worden sein und wurde mir dann nochmal gespielt. Und das fand ich extrem gruselig. Weißt du das noch?
Ja, das weiß ich noch. Das ist echt so eine der gruseligsten Sachen, glaube ich, die uns beiden vor allem zusammen mal passiert ist.
Aber witzigerweise habe ich letztens eine Folge von Mordlust gehört. Und da haben die das Gleiche erzählt, dass denen das auch schon mal passiert ist. Mhm. Ich frage mich, womit das zusammenhängt.
Ja, wer uns da wohl abgehört hat und aufgenommen, ich habe keine Ahnung.
Ich auch,
wir können es uns bis heute nicht erklären, aber
nee, aber vielleicht sollten wir das auch mal nachschauen. Also wenn es sowas öfter gibt, gibt es da bestimmt irgendeine Erklärung. Aber ob wir die hören wollen,
ich weiß es auch
ist die
nicht.
Frage. Ich beginne einfach mal.
Ja, dann starte mal.
Genau. Also es geht um die Kolkenne Family.
Mhm.
Oder Kolkenne-Familie zu Deutsch,
okay.
die quasi gestalkt worden übers Telefon. Also, es ist Februar 2007. Die 16-jährige Courtney Kolkenell lebt mit ihrer Familie in Firecrest, Washington. Als Courtney eines Tages auf ihr Handy schaut, wundert sie sich. Sie erhält mehrere SMS von Freunden, alle mit der gleichen Frage. Wieso schickst du mir eine Nachricht, in der nur gay steht? Courtney findet es zwar sehr merkwürdig, denkt aber nicht weiter darüber nach. Denn sie hat diese Nachrichten definitiv nicht versendet. Weder sie noch irgendwer aus ihrem Freundeskreis ahnt, dass dies der Anfang eines lang andauernden Mysteriums ist. Es dauert nicht lange, bis Courtneys gesamte Familie und ihre Freunde anfangen, aggressive Nachrichten und Anrufe von einer unbekannten Nummer zu erhalten. Unbekannt, wie diese Person in Anlehnung an die Anrufer-ID von Courtney und ihrer Familie genannt wird, scheint es ernst zu meinen. Er droht mit Mord, Vergewaltigung und dem Quälen und Töten von Haustieren der Angerufenen. In der folgenden Originaltonaufnahme droht der Anrufer mit einem Amoklauf an der Schule der Kolkendel-Kinder.
Get the f*** out. We will kill people at Curtis when you least expect. All your stupid f*** friends.
That's all me shooting at Curtis earlier today. So don't say
Falls ihr jetzt nicht so gut verstanden habt, was in der Telefonaufnahme gesagt wird, lese ich das nochmal für euch vor. Get the fuck out. We will kill people at Curtis when you least expect. All your stupid fucking friends. There will be a shooting at Curtis and Whittier today. So don't send your kids. They will be dead. So dead. I know where you are. I know where you live. I'm going to kill Ike and Plumpy. Unbekannt terrorisiert die Colkendalls Tag und Nacht über Festnetztelefone und über Handys und ändert sogar wie aus dem Nichts Klingeltöne. Widerstand scheint zwecklos. Die Familie besorgt sich neue Telefonnummern, neue Handys und schaltet irgendwann alle Geräte aus. Aber keine Chance. Unbekannt schafft es immer wieder, durchzukommen. Die Colkendalls haben genug und wenden sich an die Polizei. Noch während die Familie der Polizei ihre Situation erklärt, gehen alle zuvor ausgeschalteten Telefone wie durch Geisterhand wieder an und beginnen einander anzurufen. Einmal kommt die Familie von einer Aussage bei der Polizei zurück nach Hause und findet eine Nachricht auf ihrem Anrufbeantworter. Darauf zu hören, eine exakte Aufnahme der Aussage, die sie nur wenige Stunden zuvor auf dem Revier gemacht hatten. Die Polizei ermittelt und wird fündig. Alle Anrufe und SMS lassen sich zu Courtney Colkendalls Handy zurückführen. Und das, obwohl Courtneys Handy zum Zeitpunkt der Anrufe meist ausgeschaltet war. Courtneys Eltern nehmen ihr das Handy weg und hoffen auf ein Ende des Telefonspuks. Doch ohne Erfolg, der Terror geht weiter und wird sogar noch schlimmer. Die Familie realisiert, dass Unbekannt nicht nur alle ihre Gespräche mithören kann, sondern sie auch beobachtet, sogar in ihrem eigenen Zuhause. Als die Colkendalls eine neue Alarmanlage installieren, bekommen sie wenige Momente später einen Anruf. Eine kratzige Stimme sagt: Ich kenne euer Passwort, und legt auf. Unbekannt meldet sich immer wieder zu Wort und kommentiert den Alltag der Familie. Dazu gehört zum Beispiel auch ihre Auswahl der Kleidung. Zu dem Zeitpunkt sind drei Familien von dem Terror betroffen. Die Colkendalls, die McKays und die Prices, die alle in der gleichen Straße wohnen. Als Andrea McKay eines Tages in ihrer Küche dabei ist, Zitronen zu schneiden, bekommt sie einen Anruf vom Unbekannt. Ich bevorzuge Limetten.
Oh, scheiße.
Eines Nachts wird die Familie von einem lauten Geräusch geweckt. Irgendwer schlägt gegen die Seite des Hauses und rennt in die Dunkelheit davon. Zu diesem Zeitpunkt ist die Familie verzweifelt. Weder das Zukleben ihrer Kameras noch das Entfernen ihrer Handybatterien scheint den unheimlichen Stalker zu stoppen. Die Familie hat alle Telefone bereits dreimal komplett ausgetauscht. Er scheint überall, in den Wänden, unter ihren Betten, vor ihren Fenstern. Hinweise auf seine Identität gibt es keine. Die mysteriösen Umstände machen den Fall zum wahrgewordenen Horror. Verängstigte Opfer, ein Täter, der ohne Skrupel vorgeht und die Polizei, die völlig hilflos zusieht. Es ist nicht mal klar, ob es sich um einen Täter oder mehrere handelt. Auch das Motiv ist nicht bekannt. Die Stimmen auf den Tonaufnahmen können außerdem keinem Menschen zugeordnet werden. Es scheint, als würde der Täter auf Mitschnitte von Horrorfilmen zurückgreifen. Merkwürdigerweise verliert sich die Geschichte hier. Einige Quellen geben an, dass sich das FBI eingeschaltet hat und die Anrufe damit aufhörten. Offizielle Berichte dazu gibt es allerdings nicht, zumindest keine, die veröffentlicht wurden. Kein Wunder also, dass es viele Theorien zu dem Fall gibt.
Mhm.
Also, wie du siehst, ich habe mal wieder einen Fall ohne Lösung, leider. Nee. Aber ich kann dir auch wieder 1000 Theorien präsentieren. Willst du sie hören?
Da bin ich gespannt. Ganz kurz, wann hat das stattgefunden?
2007.
Ah, okay.
Also das war so gerade die Zeit, wo das erste iPhone rauskam.
Ja, so Smartphones gab es schon, okay.
Ja, also gab es schon, aber ich glaube, die wurden jetzt
gerade
ja, noch nicht von so vielen benutzt. Also ich weiß, bei uns hatte, glaube ich, 2010 so der erste ein iPhone.
Ja, stimmt, das war ein bisschen später.
So in der Abi-Zeit, ja. Hm. Naja. Also eine Theorie ist auf jeden Fall, dass es nur ein Hoax war und Courtney Cole Kendall selbst für diese Anrufe verantwortlich war und damit eben mediale Aufmerksamkeit auf sich lenken wollte.
Das dachte ich auf jeden Fall auch so zu Beginn deiner Story, dass die Courtney einfach irgendwie abgedreht ist und das irgendwie doch selber macht. Vor allem, als es dann alles auf ihr Handy zurückzuführen war.
Aber
wobei das dann ja weggenommen wurde und es weiterging.
Genau, und ihre Familie dementiert das auf jeden Fall auch vehement. Okay. Im Internet habe ich auch so eine Theorie gelesen. Da hat einer gesagt, dass der vermutet, dass irgendwie Courtney und Freundinnen selber diese Gay-SMS an ganz viele Menschen geschickt haben.
Ja,
das und kann sich
ja
dann so irgendwie rausreden wollten.
So nur Streich, ja.
Sie muss ja auch technisch schon irgendwie hart versiert gewesen sein, wenn sie es dann schafft, dass die Handys sich gegenseitig anrufen und wieder angehen. Also
ja, das stimmt. Das
ob man das so einem 16-jährigen Mädel zutrauen kann?
Wer weiß, aber ja.
Genau.
Okay.
Ja, dann ist eben natürlich die andere Theorie, dass die Telefone der Familie über ein Virus gehackt worden sind.
Mhm.
Aber da stellt man sich die Frage, warum? Und hatte der Stalker dann Hilfe von innerhalb der Familie oder wurden die Telefone von außerhalb manipuliert? Es gibt so zwei verschiedene Methoden. Die eine nennt sich Spoofing. Da imitierst du quasi die Telefonnummer von jemand anderem auf deinem Handy und kannst damit Leute anrufen. Das ist wohl auch gar nicht so schwer. Und du kannst dich auch nur mit einer VPN dagegen schützen.
Okay.
Und dann gibt's noch Cloning, wo also eine virtuelle Handykopie auf deinem Handy erscheint. Und alles, was du mit deinem Handy machst, passiert auch mit dem quasi geklonten Handy.
Ja, das ist gruselig.
Ja, aber dadurch, dass so zum Beispiel iPhones gerade erst ganz neu waren und so, frage ich mich halt, wie das so mit den Handykameras waren, weil so viele Handys hatten noch nicht so tolle Kameras, dass man dadurch hätten spyen können. Also, und ja, ist dann halt auch die Frage, wer und mit welchem Motiv, ne?
Und die Familie hatte keine Feinde von denen, die irgendwie wussten.
Nee. Also die Polizei hatte halt mal die Vermutung, dass es so ein kleiner Jungenstreich ist, dass irgendwer aus der Highschool von Courtney irgendwie was gegen sie hatte. Und ja.
Ein Ex-Freund.
Wer weiß, aber dass der dann so technisch sehr fit war und das gemacht hat. Und dann gibt's natürlich auch so good old Fensterspanner-Theorien, dass jemand einfach am Fenster hängt und das beobachtet.
Ja, das geht ja eigentlich schon fast nicht anders, wenn der da weiß, dass die Mutter Limetten schneidet oder Zitronen.
Ja.
Also das kann ja entweder nur jemand aus der Familie dann wissen, wenn die Kameras auch abgeklebt waren oder was die da für Kameras hatten.
Ja. Man oder weiß halt nicht genau, wie die zeitliche Komponente von welcher Maßnahme war. Also ob das dann zu dem Zeitpunkt auch so war. Ja, auf jeden Fall finde ich es halt auch super merkwürdig, dass die Familie trotzdem weiterhin daran festgehalten hat, Handys und Telefone zu benutzen.
Ja, stimmt.
Da würde man nicht sagen, okay, ich gehe jetzt mal vollkommen offline einen Monat.
Bevor man dreimal die Telefonnummern wechselt.
Ja, also das bestärkt halt wieder so ein bisschen diese Theorie, dass es die Familie vielleicht selber war. Aber ja, wie gesagt, bis heute gibt es keine Auflösung zu dem Fall. Vielleicht gibt es eine, die wir nicht kennen. Aber ich werde auf jeden Fall weiter die Augen und Ohren offen halten.
Mach das mal.
Und ja, dann mal sehen. Aber diesen Anruf, ich weiß nicht, ob du ihn so gut verstanden hast. gerade eben?
Ja, nicht wirklich, nee.
Weil der ist halt eigentlich echt super gruselig. Vielleicht gebe ich dir den nochmal.
Ja.
Und dann kannst du mitlesen. Und dann kannst du mal nochmal sagen, was du dazu denkst.
Okay.
Get the f*** out. We will kill people at Curtis when you least expect. All your stupid f***ing friends.
That's all me shooting at Curtis and earlier today. He's our dog senior kid. So
und was denkst okay. du?
Also ich wäre nach dem Anruf auf jeden Fall umgezogen und hätte meinen Namen geändert, glaube ich. Das ist ja echt super gruselig.
Ja.
Und den Anruf haben auch nur die Familie hat den nur bekommen.
Ja.
Und
aber da sind
die
halt
Kinder dann zur Schule gegangen alle oder wurde das irgendwie publik gemacht und
das weiß ich nicht.
Oh Gott, also bei so einem Anruf, ja.
Ja.
Aber ja. In der ganzen Zeit ist niemandem irgendwas Körperliches passiert, oder?
Nee. Mm-mm. Nee.
Blieb und alles bei Drohungen.
Ja. Also, aber es ist halt Psychoterror, ne? Ja, dem du dann die ganze Zeit ausgesetzt bist und ja.
Ja. Um welchen Zeitraum? Wie lange ging das Ganze?
Ich glaube, das ging 4 Monate lang. Hm. Ja.
Oh Gott, was für ein Horror.
Total. Ja, Lisa, was denkst du? Was für einen Gruselfaktor gibst du der Story?
Ja, also wenn man sich in die Leute reinversetzt, ist das halt super gruselig, ne? Und voll die Horrorvorstellung. Ja, nach unseren Gruselfaktor-Maßstäben würde ich dem Ganzen, glaube ich, eine 7.
Eine 7?
Ist es mehr wert, ja. Also wenn man sich so reinversetzt und auch mit dem Anruf gerade, den du da nochmal abgespielt hast.
Also ich muss auch sagen, beim Recherchieren fand ich es schon auch mega gruselig. Also da waren schon so oft Momente, wo sich mir so ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt haben.
Hm.
Aber ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, was ihr da draußen denkt. Ihr könnt ja mal unsere Insta-Story einfach kommentieren.
Genau.
Da fragen wir euch nämlich jetzt immer 24 Stunden nach unserem Podcast am Sonntag, welchen Gruselfaktor ihr der Story geben würdet.
Genau, stimmen mal ab. Und dann lassen wir euch vielleicht ja in der nächsten Folge mal wissen, was so der Durchschnitt gesagt hat zur letzten Folge, würde ich sagen. Sowas können wir ja mal zusammenfassen.
Jetzt bin ich auf deine Story gespannt, Lisa.
Dann versuche ich dich mal zu gruseln. Also wie schon angekündigt, spielt das Ganze, ja, also meine Story nennt sich die Dating-Game-Killer. Zu Beginn meiner Story vielleicht eine kurze Triggerwarnung. In meiner Story kommt Vergewaltigung und der Missbrauch von Kindern vor. Die 29-jährige Lehrerin Cheryl Bradshaw nimmt am 13. September 1978 an der amerikanischen TV-Show The Dating Game teil. Rodney Alcala heißt der Mann, der sie vor der Kamera der Kupplungssendung mit erotischen Anzüglichkeiten umwirbt. Cheryl entscheidet sich für ihn und die beiden gewinnen einen Besuch in einem kalifornischen Freizeitpark und gemeinsame Tennisstunden. Dass Cheryl später nach dem Dreh der Show diese Gewinne mit dem Junggesellen Alcala dann doch ausschlägt, wird ihr vermutlich das Leben retten. Rodney Alcala wird am 23. August 1943 in Texas geboren. Die Eltern von Alcala ziehen mit ihm, seinen zwei Schwestern und seinem Bruder 1951 nach Mexiko. Es ist ein sehr unstabiles Umfeld, in dem er groß wird. 1954, also 3 Jahre später, verlässt sein Vater die Familie. Seine Mutter zieht mit ihren Kindern noch im selben Jahr in die Nähe von Los Angeles. Mit 17 fängt er an, bei der US Army als Schriftführer zu arbeiten. Im Jahr 1964 erleidet Alcala eine schwere Panikattacke. Daraufhin wird bei ihm eine dissoziale Persönlichkeitsstörung festgestellt. Später wird ihm noch eine narzisstische Persönlichkeitsstörung und eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Er zeigt zu dieser Zeit zusätzlich Anzeichen von sexuellem Sadismus und von Psychopathie. Er wird aus der Armee entlassen, studiert aber trotz seiner psychischen Störungen an der UCLA School of Fine Arts und schließt diese im Jahr 1968 mit dem Bachelor of Fine Arts ab. Darauf studiert er noch Regie an der NYU bei dem namhaften Lehrer Roman Polanski.
Na, der war ja auch crazy.
Ganz genau. Polanski, Entschuldigung, hat bis heute ja einige schreckliche Schlagzeilen verursacht. Also 1977 wird er zum Beispiel in Los Angeles wegen Vergewaltigung unter Verwendung betäubender Mittel der damals 13 Jahre alten Samantha Jane angeklagt. Und die Anklage wird dann aber damals auf außerehelichen Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen reduziert. So habe ich es gelesen. Und Polanski bekennt sich daraufhin schuldig. Wegen des Alters des Opfers muss aber eine gerichtspsychiatrische Beurteilung des Täters erfolgen, zu der Polanski für 90 Jahre ins Staatsgefängnis eingewiesen. Für 90 Tage, Entschuldigung, das wäre ein bisschen lang. Für 90 Tage ins Staatsgefängnis eingewiesen wird. Nach 42 Tagen erfolgt die vorzeitige Entlassung mit der Empfehlung, eine Bewährungsstrafe zu verhängen. Polanski fliegt nach London und lebt anschließend in Frankreich. Er vermeidet in den darauffolgenden Jahren Reisen in die USA und in die Länder, in denen mit einer Auslieferung zu rechnen ist. Genau, und 2017 gab es dann nochmal den Vorwurf der Vergewaltigung, alles im Zuge der Vergabe von Filmrollen. Aber weiter zu dem Schüler Rodney Alcala. Rodney Alcala begeht sein erstes Verbrechen 1968, kurz bevor er an der NYU studiert. Er lockt ein 8-jähriges Mädchen, welches er auf dem Sunset Boulevard trifft, in seine Wohnung, wo er sie schlägt und anschließend vergewaltigt. Die Polizei wird gerufen, nachdem ein Motorradfahrer beobachtet, wie Alcala das Mädchen in seine Wohnung lockt. Als die Polizei eintrifft, findet sie das Opfer zwar noch lebend, aber Alcala ist bereits geflohen. Im Frühjahr 1971 wird er als möglicher Täter auf die 10 Most Wanted Liste des FBI gesetzt. Wir erinnern uns kurz, wann die Dating-Show war. Die war 1978, also danach. Nach der Tat befindet er sich auf der Flucht und gibt sich den Namen John Berger, unter dem er sich auch an der NYU nochmal einschreibt, wo er auch einen Abschluss macht. Sein nächstes bestätigtes Verbrechen begeht er 1971. Er vergewaltigt die 23 Jahre alte Flugbegleiterin Cornelia in ihrem Apartment in der Upper East Side in Manhattan. Anschließend ermordet er sie. Die Polizei findet sie mit einem Seil um den Hals. Sie wurde erwürgt. Außerdem stellen die Polizisten einen Biss des Täters auf der Brust des Opfers fest und versuchen daraufhin, das Gebiss zu rekonstruieren. Als Hauptverdächtige gilt ihr Lebenspartner, doch bleibt der Mord vorerst unaufgeklärt. Zwei Mädchen, die an dem künstlerischen Sommercamp New Beginnings in George Miles, New Hampshire teilnehmen, in dem Alcala Betreuer ist, sehen dann 1971 ein Fahndungsposter von ihm, welches aufgrund des Verbrechens an dem 8-jährigen Mädchen erstellt wurde, da diese ja Gott sei Dank überlebt hat. Kurz danach wird er in Kalifornien aufgrund der Vergewaltigung festgenommen. Die Eltern des Mädchens erlauben es ihr aber nicht, gegen ihn auszusagen, und deshalb wird er nur wegen Körperverletzung angeklagt. Nach nur 17 Monaten wird er entlassen, da er den geltenden Vorschriften nach Anzeichen einer Rehabilitation zeigt. Nach nur 2 Monaten begeht er die nächste Tat. Er greift die 13-jährige Julie unter dem Vorwand, sie zur Schule zu fahren, an. Sie sagt anschließend auch gegen ihn aus, weswegen er zu einer unbestimmten Haftdauer verurteilt wird. Jedoch nach nur 2 Jahren Gefängnis kommt er auch hier wieder frei. 1977 tötet Alcala die 23-jährige Ellen Jane. Er gerät in das Visier der Fahnder von damaligen Serienmorden, der sogenannten Hillside Strangler, um Los Angeles herum und wird außerdem noch wegen Marihuana-Besitz inhaftiert. Alcalas Passion war schon immer die Fotografie. Ende der 1970er Jahre fotografiert er hunderte junge Männer und Frauen unter dem Vorwand, sie später für professionelle Modeaufnahmen engagieren zu wollen. Die Personen, oft minderjährig, sind dabei fast immer nackt. So entstehen etliche Fotos, die er bis zu seiner letzten Verhaftung auch behält. Mitte 1979 wird die 12-jährige Robin 12 Tage nach ihrem Verschwinden in der Nähe von Los Angeles tot aufgefunden. Eine Begleitung von Robin erzählt der Polizei später, dass ein Fremder Fotos machen wollte und sie erstellen ein Phantombild. Der Bewährungshelfer von Alcala identifiziert diesen daraufhin auf dem Fahndungsbild. Die Ohrringe von Robin werden in einem von Alcala angemieteten Schließfach gefunden. Kommen wir zurück ins Jahr 1978. Wortgewandt wirbt der gut aussehende Junggeselle Alcala 1978 in der amerikanischen TV-Dating-Show um die Gunst der Kandidatin. Zum Moderator der Show sagt er vorher noch »I always get my girls«, wie dieser in einem späteren Interview aussagen wird. Drei Junggesellen sitzen auf der einen Seite der Trennscheibe und auf der anderen sitzt die gut aussehende Cheryl. Diese stellt der Reihe nach Fragen an die drei Kandidaten. Auf die Frage von Cheryl, what's your favorite time, antwortet Alcala, night time, und grinst dabei verschmitzt in die Kamera. Niemand ahnt von den Vergewaltigungen und den Morden, die Rodney in den Jahren zuvor begangen hat. Im Nachhinein lassen die Aussagen Rodneys vor diesem Hintergrund einen natürlich erschaudern. Cheryls Wahl fällt auf den damals 35-jährigen Rodney. Während der Dating-Show willigt die 29-Jährige strahlend ein, einen Tag mit dem dunkelgelockten Fotografen Rodney zu verbringen. Wir werden eine tolle Zeit zusammen haben, hatte Rodney der Lehrerin vor einem Millionenpublikum versprochen. Er war mir irgendwie unheimlich, erinnert sich Cheryl Bradshaw 30 Jahre später, als Alcala mit immer mehr Morden in Verbindung gebracht wird. Der heute 76 Jahre alte Täter wurde vor etwa 10 Jahren, also im März 2010, wegen fünffachen Mordes zum Tode verurteilt. Die Ermittler glauben, dass er Dutzende weitere Frauen sexuell missbraucht, gequält und ermordet haben könnte. Alcala habe sadistische sexuelle Motive gehabt und ein abnormales Interesse für junge Mädchen gezeigt, sagte der Richter des südkalifornischen Bezirks Orange County, als er das Todesurteil verkündet. In einem der skurrilsten und langwierigsten Mordprozesse in den USA wurde der Täter damit zum dritten Mal in die Todeszelle geschickt. Denn im Berufungsverfahren waren zwei Todesurteile wegen Verfahrensfehlern davor wieder aufgehoben worden. Alcala war im Sommer 1979 nach der Ermordung der 12-jährigen Robin festgenommen worden und sitzt seitdem hinter Gittern. Vor Beginn des neuen Prozesses wurde Alcala anhand von DNA-Proben und anderen Beweismitteln mit der Vergewaltigung und Ermordung von 4 Frauen in Zusammenhang gebracht. Während des Prozesses kam außerdem heraus, dass er mit seinen Opfern teilweise ein grausames Spiel spielte. Er missbrauchte sie, würgte sie, ließ sie dann wieder zu sich kommen, um sie nach langer Quälerei letztlich zu töten, sagte der Staatsanwalt. In dem jüngsten Verfahren trat Alcala dann als sein eigener Anwalt auf. Der damals 66-Jährige mit inzwischen grauen Locken wies die Vorwürfe gegen ihn zurück. Er nahm Polizisten und Angehörige seiner Opfer ins Kreuzverhör. Die Geschworenen warnte er, sie würden selbst zu Mördern werden, wenn sie die Todesstrafe gegen ihn verhängen würden. Er spielte einen Ausschnitt des Protestsongs mit dem Refrain »Kill, kill, kill« vor während des Prozesses. Nach einem sechswöchigen Prozess kamen die Geschworenen rasch zu einem Urteil. Sie sprachen Alcala in allen 5 Mordfällen schuldig und stimmten für die Todesstrafe. Dieser Empfehlung kam der Richter nach. Die Ermittlungen der Polizei dauerten noch an, da sie weitaus mehr Opfer befürchteten. Über 1000 Fotos der Frauen und Kinder, die Alcala im Laufe der Jahre gemacht hatte, wurden bei seiner Festnahme in einem angemieteten Lagerraum gefunden und genutzt, um weitere Opfer ausfindig zu machen. 120 Fotos wurden öffentlich gemacht, um nach den Frauen und den Mädchen zu suchen. Hunderte Amerikaner riefen daraufhin bei der Polizei an, da sie ihre Angehörigen wiedererkannten. Eine Identifizierung wurde dann auch tatsächlich mit einem offenen Mordfall in Verbindung gebracht. Wieso bei der Bewerbung von Alcala bei der TV-Show keiner seine Person auch nur im Ansatz unter die Lupe genommen hat, bleibt offen. Schließlich war er zu dem Zeitpunkt auch bereits ein verurteilter Vergewaltiger. Und das war's. Eine ganz schön heftige Story heute mal.
Ja, also ich finde die auch sehr bedrückend. Das ist sehr wirklich schlimm. Und auch, dass so ein Mensch so viel Schlimmes irgendwie auf die Welt bringen kann, finde ich echt furchtbar.
Ja. Also ich habe unter dem Aspekt angefangen, also den gruseligen Aspekt fand ich zu Beginn halt, dass er dann in dieser Dating-Show auftritt. Du kannst dir den Ausschnitt auch mal bei YouTube angucken. Wir können ja vielleicht auch mal irgendwie einen Link posten oder so. Oder ihr sucht das einfach mal bei YouTube, weil da kann man dann gucken, wie der Rodney da in der Show auftritt.
Und wie hast du den da empfunden?
Ja, also wenn man weiß, dass es so ein schlimmer Mensch ist, wirkt es schon sehr gruselig. Wobei auch die ganze Show, also das sind ja so 70er Jahre irgendwie, ja. Die ganze Show ist halt ein bisschen gruselig.
Ja.
Und so völlig überdreht. Auch die Cheryl ist so total künstlich und überdreht und küsst den Moderator auch noch auf den Mund. Und ja, also alles ein bisschen abgefahren. Aber unter dem Aspekt, wenn man so die Hintergründe weiß, ist es auch schon echt gruselig zu gucken.
Also ich finde es jetzt irgendwie schwer, da den Gruselfaktor zu bewerten, weil ich es vor allem einfach schrecklich und grausam finde und es mir sehr leid tut für die ganzen Menschen, die wegen diesem Menschen gelitten haben. Der sitzt jetzt noch in der Todeszelle oder der wurde hingerichtet?
Nee, genau, der lebt wohl noch in der Todeszelle, also ja, im Gefängnis.
Deswegen, also wegen der Situation in der Dating-Show, ich mach's einfach kurz. Ich würde, glaube ich, einen Gruselfaktor von 2 nur geben.
Ja, ist okay für mich.
Weil es halt wirklich so eine True-Crime-Story ist, die einen auch einfach mitnimmt, weil sie furchtbar ist.
Ist keine klassische Gruselgeschichte wie beim letzten Mal, das stimmt.
Also auf jeden Fall aufpassen, weil die Story zeigt mal wieder, wie Lisa beim letzten Mal schon gesagt hat, dass Menschen auf jeden Fall das Gruseligste sind, was es da draußen so gibt auf der Welt.
Aufpassen in den Anfang von Datingphasen.
Ja.
Haben wir auch beim letzten Mal schon.
Es stimmt, mit der Story mit den Schwiegereltern, das stimmt allerdings. Ja, aber ich würde sagen, dann war's das für heute mit Gruselfaktor. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr auf gruselfaktor.podcast auf Insta mal vorbeischaut. Da sind wir bisher noch nicht so aktiv, aber das Jahr hat ja gerade erst mal begonnen.
Da und
wir
haben uns viel
vorgenommen, euch da jetzt noch mit ein paar Side-Facts oder sehr vielen Side-Facts natürlich zu versorgen. Unser Vorsatz fürs neue Jahr. Und ja, dann wünschen wir euch einen tollen Start in 2020. Und wir sind raus, oder Lisa?
Jo, sind wir. Ciao.
Tschüss.